Ich habe heute keine PowerPoint mitgebracht, das heißt, ihr könnt ruhig sitzen bleiben. Ja, als Andreas die Einleitung gebracht hat, musste ich innerlich schmunzeln und war sehr erfreut. Ich habe dann nach der Einleitung zu ihm gesagt, als er sich wieder hinsetzte, ja, die Einleitung hätte fast nicht besser sein können, die er gebracht hat im Zusammenhang mit der Botschaft heute. Ja, wir Menschen, wir gehen viele Wege und doch hat uns Gott einen Weg vorgezeichnet, auf den er uns führen möchte, und dieser Weg heißt Jesus Christus. Dieser Weg heißt Jesus Christus. Ich möchte heute mit euch im Zusammenhang mit dem Abendmahl über ein Thema nachdenken, das ich mit folgender Überschrift bezeichnet habe: Ein Weg der Selbstlosigkeit. Als kurze Vorabinformation, diese Botschaft heute wird Teil Nummer 1 sein von einer zweiteiligen Botschaft. Der zweite Teil, der wird dann beim nächsten Predigttermin folgen, den ich dann wahrnehmen werde. Ein Weg der Selbstlosigkeit. Ich möchte uns hinführen zum Abendmahl mit der Botschaft, die wir in 1. Korinther lesen. Wir können heute fleißig mitblättern. 1. Korinther, Kapitel 11, die Verse 23b bis 25. Ich werde aus einer anderen Übersetzung mal heute vorlesen, aber nur diesen Vers, weil der mir so gut gefallen hat und diese Botschaft des Abendmahls so gut auf den Punkt bringt. Da heißt es, Kapitel 11, Verse 23b bis 25. In der Nacht, in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird, tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch und sagte: Dieser Kelch, Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird, tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jesus setzte das Abendmahl ein, um seinen Nachfolgern etwas mit auf den Weg zu geben, das sie auch bildlich immer wieder daran erinnern sollte, dass ihr Herr, Jesus Christus, den Himmel verließ, als Mensch auf diese Erde kam und sein Leben gegeben hat, damit wir das Leben in ihm bekommen können. Er ist ein Weg des Gehorsams gegangen, ein Weg, der ihn bis zum Tod am Kreuz geführt hat. Und der Vater im Himmel sagt über ihn, das lesen wir in Matthäus Kapitel 3, Vers 17, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Jesus ist der geliebte Sohn, an dem der Vater Wohlgefallen gefunden hat. Ich möchte uns heute beim Abendmahl daran erinnern, dass Jesus Christus nicht nur auf diese Erde kam, um letztendlich für uns am Kreuz zu sterben, damit er uns in den Himmel führt, sondern Jesus Christus, so sagt es uns die Schrift, ist auch für uns gestorben und wieder auferstanden, um uns zu einem neuen und veränderten Leben zu führen. Einem neuen und veränderten Leben mit neuen Maßstäben, mit einem neuen Denken, mit einem neuen Leben im wahrsten Sinne des Wortes. Im Neuen Testament finden wir immer wieder Verbindungen, wenn wir das Neue Testament auf dieses Thema hin durchforsten, die eine Verbindung zu Jesus Christus darstellen, wenn es darum geht, ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Wenn beispielsweise Paulus die Christen der damaligen Zeit aufruft, ein Leben zu leben, das Gott gefällt, ist meistens immer eine Verbindung zu Christus da. Er hat uns ein Beispiel gegeben, er hat uns ein Vorbild gegeben, er hat uns ein Bild von einem Leben gezeichnet, das Gott gefällt, dem wir folgen sollten. Immer wieder diese Verbindung zu Christus. Ein Leben, das Gott gefällt, so könnte man sagen, lässt sich eigentlich in einem Namen umschreiben: Jesus Christus. Das Leben, das Gott gefällt, ist in dem Leben Jesu ganz klar definiert. Ein Leben, das Gott gefällt, ist mit dem Leben hier auf der Erde von Jesus ganz klar definiert. Es ist ein Abbild des Lebens Jesu hier auf der Erde und das ist das Ziel Gottes, das er mit einem jeden seiner Kinder verfolgt. Henry Drummond sagte einmal, zu werden wie Christus ist das Einzige in der Welt, wofür es sich zu leben lohnt, dem gegenüber aller anderen menschlichen Bestrebungen eine Torheit und alle geringeren Errungenschaften nichtig sind. So zu werden wie Jesus Christus, dafür lohnt es sich zu leben. Und alle anderen Dinge, die dem untergeordnet sind, sind bei weitem nicht so viel wert, für das es sich lohnt zu leben. Gottes großes Ziel mit seinem Volk ist die Gleichförmigkeit mit seinem Sohn. Er hat so großen Gefallen, so haben wir es in Matthäus 3, Vers 17 gelesen, er hat so großen Gefallen an seinem Sohn, dass er den Himmel mit Menschen füllen möchte, die seinem Sohn ähnlich sind. Die seinem Sohn buchstäblich gleichgestaltet sind. Jeder Christ sollte den Herrn Jesus hier auf der Erde repräsentieren. Er sollte ein Abbild des Heilandes sein. Er sollte durch sein Leben auf das Leben Jesu hinweisen und ihn darstellen in seiner Sanftmut, in seiner Barmherzigkeit und in seiner Liebe und Selbstlosigkeit. Es ist eine ehrfurchtgebietende Verantwortung, die wir da als seine Kinder haben. Es ist eine große Herausforderung. Aber es ist auch eine traurige Realität. Wieso eine traurige Realität? Jemand sagte mal, das habe ich in einem schlauen Buch gefunden, der Sache des Christentums, so sagt er, ist mehr Schlechtes seitens seiner Anhänger angetan worden, als seitens seiner Gegner. Der Sache des Christentums ist mehr Schlechtes widerfahren, als seitens seiner Gegner. Denn, er gibt eine Begründung, denn die Welt vergleicht oft das Bekenntnis eines Christen mit seiner Verwirklichung. Sie argumentieren ganz richtig, dass wenn das Christentum das sei, was wir behaupten, es einen Unterschied im Leben machen müsste. Und dann habe ich mich mal ein bisschen mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt, was andere noch zu diesem Thema sagen. Und wir kennen ihn, Hudson Taylor. Der stimmte mit seiner Aussage zur damaligen Zeit genau in dieser Aussage überein. Und er sagte, die Widersprüchlichkeit von Christen, die einerseits bekennen, ihrer Bibel zu glauben, andererseits jedoch leben, als gäbe es dieses Buch nicht, war eines der stärksten Argumente seiner skeptischen Mitmenschen. Die Widersprüchlichkeit des Lebens und des Redens dieser Christen war eines der größten Argumente seiner skeptischen Mitmenschen, die sich immer wieder gegen den Glauben ausgesprochen haben. Wir Christen sind dazu berufen, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, einen Unterschied in dieser Welt zu machen, genauso wie es Jesus Christus zu seiner Zeit tat. Und so möchte ich heute unsere Aufmerksamkeit auf das Leben Jesu lenken und ich möchte mit euch einen Text lesen und uns herausfordern, weil es uns Gott in seinem Wort als Herausforderung mitgibt, seinem Beispiel zu folgen. Jesus Christus starb nicht nur, um uns in den Himmel zu führen, sondern um uns zu einem neuen und veränderten Leben zu bringen. Einem Leben, wo er, Jesus Christus, abgebildet wird. Ich möchte dafür den Philipperbrief nutzen, aus dem zweiten Kapitel. Im ersten Teil des zweiten Kapitels fordert Paulus die Christen ganz klar dazu auf, dem Vorbild von Jesus zu folgen. Er erwähnt dann einzelne Punkte. Es soll ein Leben sein, in dem Jesus Christus, das, was er gelebt hat, Maßstab in unserem Leben sein soll. Den Weg, den Christus ging, den auch wir gehen sollen. Den Maßstab, den Jesus gelebt hat, zu unserem eigen zu machen, soweit er doch auch entfernt sein möge. Paulus geht es darum, eine Grundhaltung einzunehmen, die dadurch gekennzeichnet ist, dass man nicht immer sich selber im Vordergrund sieht, sondern seinen Nächsten. Eine Grundhaltung einzunehmen, wo man auf Dinge auch verzichtet, um den anderen für Gott zu gewinnen und den Willen des Vaters zu tun. Und Vorteile bei dem Nächsten zu sehen und nicht immer nur bei sich selber. Paulus sagt, sie sollen leuchten wie Sterne am nächtlichen Himmel, wenn wir dann weiterlesen, unter einer verirrten und verlorenen Menschheit. Und genauso wie es Jesus tat, sollen wir Akzente setzen und sollen einen Unterschied in dieser Welt machen. Und dann ist ganz interessant, wenn wir dieses Kapitel zu Ende lesen und wenn wir dann zu dem Empfehlungsschreiben von Timotheus und Epaphroditus kommen, dann sagt Paulus, oder er muss es sagen, in den Versen 19 bis 23 lesen wir das denn, des gleichen Kapitels, dass er sonst niemanden hat, der so zuverlässig und so selbstlos ist, wie es ein Timotheus war. Und dann ganz interessant, seine Beurteilung lautet, das war ungefähr 60 nach Christus zu seinen Lebzeiten, da musste er das sagen. Die anderen kümmern sich alle nur um ihre eigenen Angelegenheiten und nicht um Jesus Christus und seine Sache. Das heißt, selbst zu seiner Zeit, kurz nach der Himmelfahrt Jesu, ein paar Jahre später, so könnte man sagen, kurz nach Entstehung der ersten Gemeinden, wo das Feuer brennte, wo Gemeinden entstanden sind, Tausende zu Jüngern Jesu wurden. Selbst zu dieser Zeit sagte ein Paulus hier im Philipperbrief, dass es wirklich nur sehr, sehr wenige, selbst unter der Christenheit gibt, die wirklich ein christusähnliches Leben leben, die wirklich selbstlos und zuverlässig sind. Und diesen Abschnitt, den ich heute mit euch lesen möchte, ist sozusagen das Herzstück des zweiten Kapitels. Das Herzstück, sozusagen der Höhepunkt in diesem Text, den wir jetzt lesen werden. Philipper Kapitel 2, die Verse 5 bis 8. Paulus sagt hier, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Das schreibt Paulus hier in den Versen 5 bis 8. Und ich möchte jetzt mit euch ganz intensiv durch diesen Text gehen und uns deutlich machen, was dieser Text sagt. Habt diese Gesinnung in euch. Damit fängt Paulus diesen Abschnitt an. Habt diese Gesinnung in euch. Was meint diese Bezeichnung Gesinnung und von welcher Gesinnung spricht er hier, wenn er von diese Gesinnung spricht? Diese Gesinnung. Wenn man in den griechischen Text schaut, dann fängt dieser Satz auch mit diesem Wort an, das man ins Deutsche übersetzen könnte mit dies oder diese und schafft die Verknüpfung zu den vorangegangenen Versen, die wir dann in den Versen 2 bis 4 lesen. Und die möchte ich einmal ganz kurz mit euch lesen. Das ist die Verbindung, diese Gesinnung, von der wir hier lesen, die Verse 2 bis 4, das ist es, woran Paulus uns erinnert. So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut, wir haben es letztens gehört, sodass einer in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Diese Gesinnung soll in uns sein. Diese Gesinnung soll in unserem Leben sichtbar werden. Das ist es, worum es in unserem Leben gehen soll. Selbstlosigkeit. Das ist es, was Jesus gelebt hat und das ist es, was wir auch zu unserem Maßstab machen sollten. Dieselbe Liebe zu haben, nichts aus Eigennutz zu tun, so lesen wir hier, den anderen höher zu achten als sich selbst, den anderen zu sehen und bereit zu sein, sich selber dabei zurückzustellen. Das bezeichnet Paulus als eine Gesinnung. Was ist eine Gesinnung? Ja, man könnte sagen, es ist eine Einstellung, eine Lebenshaltung, aber auch abgeleitet vom griechischen Text, der uns dann noch ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen lässt, heißt es eigentlich im Kern, ein Denken zu haben, ein Innerstes zu haben, das sich im Handeln ausdrückt. Wir kennen das, ne? Das Denken bestimmt unser Handeln. Und das ist es, worum es Paulus hier geht. Diese Gesinnung meint, das Denken zu haben, dass das der Weg für uns sein sollte. Und wenn wir so denken und das begreifen, dieses Ziel in unserem Leben zu verfolgen und es in unserem Leben durch die Hilfe und durch die Kraft Gottes zum Ausdruck zu bringen. Das ist es, worum es hier geht. Das ist die Gesinnung, von der Paulus hier spricht. So zu denken und so zu leben. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, sagt er hier, Selbstlosigkeit, Opferwille, der Wille zum Dienen und zum Gehorsam sein. Die Bereitschaft, sich selber dabei zurückzustellen und auf Dinge verzichten zu können, um den Willen Gottes zu tun. Christus dachte ständig an andere. Ich habe ein Zitat gelesen, das ich gerne mit euch teilen möchte. Charles Gabriel sagte mal, Jesus Christus hatte keine Tränen für seine eigenen Probleme, sondern er schwitzte Blut für die meinen. Jesus Christus hatte keine Tränen für seine eigenen Probleme, sondern er schwitzte Blut für die meinen. Und er ging diesen Weg und er wurde gehorsam bis zum Tod. Wir lesen weiter. Jesus Christus, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Wir erfahren hier, dass Jesus Christus im wahrsten Sinne des Wortes Gott war. Wir hatten schon sehr, sehr viele Diskussionen über diese Stelle im eigenen Familienhaus mit meinem Vater, der in die Richtung der Zeugen Jehovas geht. Aber diese Stelle bedeutet nicht einfach nur, dass Jesus Christus Gott ähnlich war, sondern dass er von aller Ewigkeit bis in alle Ewigkeit hin Gott ist. Er war es, er ist es und er wird es immer sein, weil Gott Gott ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn er Gott war, dann ist er es auch als Mensch auf dieser Erde. Er ist Gott, aber gleichzeitig Mensch. Wir kommen gleich dazu. Doch er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, so lesen wir. Und ich muss sagen, mir hat es immer schwer gefallen, aus dieser Übersetzung heraus zu verstehen, was dieser Text hier meint. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Diese Redewendung würden wir heute so niemals benutzen. Wenn wir eine andere Übersetzung lesen, dann hilft sie uns beim Verständnis dieses Textes. Und in einer anderen Übersetzung heißt es, die ist heute gar nicht mehr geläufig, von 1979, da heißt es, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein. Das heißt, er war Gott, Jesus Christus war Gott und er ist Gott, er hielt aber nicht daran fest, in dieser Stellung zu bleiben, sondern war bereit, diese Stellung zu verlassen und sich in eine andere Stellung zu begeben, obwohl er Gott war. Es heißt, dass er nicht unter allen Umständen daran festhalten musste. Er war aus Liebe zu den Menschen, aus Liebe zu uns, war er bereit, diese Stellung zu verlassen und als Mensch auf diese Erde zu kommen, um uns von unserer Schuld zu retten. Das ist es, was dieser Text hier sagt. Jesus war bereit, diese Stellung zu verlassen im Himmel und als Mensch auf diese Erde zu kommen. Er gab die Freude und Herrlichkeit des Himmels auf und wurde Mensch, wobei er gleichzeitig immer noch Gott war. Und wir kommen hier, wenn wir kurz darüber nachdenken, ganz schnell an unsere Grenzen mit unserem Verstand. Wie kann es sein, dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde, auf diese Erde kam und trotzdem, obwohl er als Mensch auf dieser Erde war, gleichzeitig doch Gott war? Und ich habe ein Beispiel, dass das ein bisschen, die Betonung liegt auf ein bisschen, vielleicht verdeutlichen kann zu einem besseren Verständnis. Stellen wir uns einen König vor, der in einem Palast lebt. Und dieser König, der entscheidet sich freiwillig dazu, sich als Diener unter sein Volk zu begeben. Er bleibt König, weil es nur für eine gewisse Zeit machen wird. Er bleibt König, aber er verlässt seinen Palast, seine Stellung im Palast verlässt er und begibt sich unter das Volk, um diesem Volk zu dienen. Er ist gleichzeitig König, aber auch Diener. Ein König, der sich aus seinem Herzen heraus freiwillig dazu entscheidet, unter das Volk zu gehen, seinen Palast zu verlassen und unter den Menschen zu dienen. So ähnlich können wir es uns bei Jesus Christus vorstellen, nur, und da stimmen wir, denke ich, alle überein, dass es hier um Gott geht und nicht um irgendeinen Menschen. Das ist Gott, von dem wir hier reden. Er ist trotzdem noch Gott, aber er kommt als Mensch, als Diener auf diese Erde. Und er kommt als jemand, so wie es hier heißt, der Knechtsgestalt angenommen hat. Er kam auf diese Erde nicht, um bedient zu werden, wozu er jedoch alles Recht hätte, weil er doch Gott war, sondern er kommt, um zu dienen und sein Leben zu geben als stellvertretendes Opfer am Kreuz für eine schuldige Menschheit. Und dann lesen wir weiter. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Vom äußeren Erscheinungsbild nach der Gestalt wie ein Mensch war er wirklich Mensch. Er hatte die Gebrechen eines Menschen, er fühlte wie ein Mensch, er sah wirklich wie ein Mensch aus, er brauchte Nahrung wie ein Mensch. Und als dieser Mensch ging er den Weg, der ihn bis ans Äußerste brachte. Er ging den Weg des Gehorsams und für ihn war keine Tiefe zu tief, auf die er sich nicht herabließ. Für den keine Höhe zu hoch ist als Gott. Er ging den Weg, der tiefer hätte nicht sein können. Das wird uns hier von dem Leben Jesu gezeigt. Das hat er gezeigt mit seinem Leben hier auf der Erde. Keine Theorie, sondern Leben. Und er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Ich glaube, dieser Text ist einer der wenigen Texte, mit dem ich mich am meisten aus der Bibel beschäftigt habe, weil er mich immer wieder so bewegt und motiviert und ermahnt und daran erinnert, wo es hingeht. Aber mir ist das jetzt erst vor kurzem aufgefallen. Hier heißt es nicht, und er war gehorsam bis zum Tod, sondern es heißt hier, er wurde gehorsam bis zum Tod. Und ich habe mich plötzlich gefragt, warum steht hier, er wurde gehorsam bis zum Tod? Muss Jesus Christus gehorsam lernen? Also, wenn ich an diese Aussage denke und er wurde gehorsam, dann denke ich an ein Kind. Wir haben selber noch keine Kinder. Aber wenn ich an ein Kind denke und über dieses Kind sage und es wurde gehorsam, dann meine ich doch damit, dass es vorher noch nicht gehorsam war und in bestimmten Bereichen gehorsam wurde. Oder? Jetzt ist die Frage, und die ist berechtigt, musste Jesus Christus gehorsam lernen? Trifft das auf Jesus hier zu? Muss Gott in Menschengestalt gehorsam lernen? Lasst uns eine Stelle lesen, Hebräer Kapitel 5, die Verse 7 und 8. Hebräer Kapitel 5, die Verse 7 und 8. Das ist die Bibel, ja, die wir jetzt lesen. Hebräer Kapitel 5, die Verse 7 und 8. Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dargebracht. Von wem ist hier die Rede? Von Jesus Christus. Und dann geht es weiter. Der ihn aus dem Tod retten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, auf den ich hinaus wollte. Und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Ich habe mir dann ganz viele Kommentare durchgelesen, Bücher, Theologen, von denen ich viel halte, nochmal die Bibel auf diese Tatsache durchforstet. Und ich persönlich kam zu keiner anderen Schlussfolgerung, als zu sagen, dass Jesus Christus, als er Mensch wurde, in dieser Welt Erfahrungen gemacht hat, die er im Himmel so nie gehabt hat. Er war im Himmel in dieser Stellung und auch von seinem Wesen her Gott. Es gab nichts Höheres, was noch darüber stehen könnte. Er war Gott mit Vater und Heiligem Geist. das Höchste überhaupt, die höchste Autorität. Doch als er sich freiwillig selbst, so haben wir es gelesen in Philippa, selbst erniedrigte und Mensch wurde, stand er plötzlich unter einer Autorität. Welcher? Der seines Vaters. Und er kam, um den Willen seines Vaters zu tun. Und Jesus Christus lernte Gehorsam kennen. Verstehen wir diesen Gedanken? Er, weil er Mensch wurde und sich selbst erniedrigte und unter der Autorität seines Vaters auf dieser Erde stand und jeden Morgen, wenn er aufstand, seine Ohren öffnete, um die Anweisung seines Vaters für den Tag zu bekommen, lernte er Gehorsam kennen. Und ich glaube, dass das es ist, was Paulus uns hier sagen möchte. Und er wurde gehorsam bis zum Tod. Jesus Christus lernte es als Mensch kennen, was es heißt, unter einer Autorität zu stehen, sich unterzuordnen und das freiwillig und den Willen seines Vaters zu tun. Und Jesus Christus wurde gehorsam bis zum Tod. Und so gehorsam, obwohl er wusste, dass das Kreuz im Horizont steht und er die Schuld der ganzen Menschheit auf seinen Schultern tragen würde. Er ging bis ans Äußerste, er gab alles auf. Selbstlosigkeit und bedingungsloser Gehorsam aus freiem Willen. Das ist es, was Gott selbst in dem Mensch Jesus Christus gelebt hat und uns als Vorbild, als Beispiel, ja als Maßstab für unser Leben gegeben hat. Ich möchte zum Schluss kommen. Wie gesagt, das ist der erste Teil einer zweiteiligen Botschaft. Ich habe oft den Eindruck, liebe Geschwister, dass, und das muss ich von mir selber auch sagen, diesen Hut, den ziehe ich mir selber auf. Ich habe oft den Eindruck, dass wir diesen Maßstab, von dem wir hier lesen, gerade so viele Textstellen, die wir auch diesbezüglich in der Bibel finden, dass wir diese gerne beiseite schieben und uns andere Maßstäbe für unser Leben holen, die nicht so weit entfernt scheinen, ja, die nicht so viel Verzicht fordern, ja, die nicht so herausfordernd sind und dass wir nach anderen Maßstäben leben. Wir sind alles Christen und wir würden vielleicht alle dem zustimmen, was hier steht. Aber ist es nicht so, dass wenn wir dann in die Praxis gehen und dann, wenn es darauf ankommt, plötzlich sagen, und uns Argumente suchen, um unsere eigenen Maßstäbe zu rechtfertigen? Ist es nicht vielleicht so? Aber was uns bewusst sein sollte, das, worum es hier geht, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, und das ist mir so bewusst geworden, es ist keine Theorie, über die man diskutieren könnte. Es ist keine theologische Strömung unter vielen. Es ist keine Überzeugung von irgendwelchen Christen, die meinen, besonders radikal oder konsequent sein zu wollen. Es ist keine Meinung, die sich auf irgendwelche Überzeugungen stützt, sondern das ist im wahrsten Sinne des Wortes Leben. Ein Leben, das Hand und Fuß hat. Und dieses Leben heißt Jesus Christus. Dieses Leben heißt Jesus Christus und hat Hand und Fuß. Und diesem Lebensbild gilt es, als seine Kinder nachzueifern. Dieses Lebensbild gilt es, als zu dem eigenen Maßstab zu machen. Paulus fordert die Christen in Philippi auf und Gott uns auch heute durch sein Wort. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Die Hingabe Jesu, sein Opfer, sollte uns ermutigen, seinen Fußspuren zu folgen. Das sollte unser Bestreben sein. Das sollte unser Ziel für unser Leben sein. Auch wenn wir nach 30 Jahren Kampf im Glauben mit ihm, auf diesem Weg mit ihm, dieses Ziel immer noch in der weiten Ferne sehen. Auch wenn wir viele Rückschläge erlebt haben, bei all unserer Fehlbarkeit, bei all unserer Schwachheit, bei all dem, was wir als Menschen hier auf Erden so erleben. Jesus Christus sollte unser Ziel sein. Das Beispiel, das er uns gegeben hat, das sollten wir anstreben. Das sollten wir im Auge haben, wenn wir dieses Leben gehen. Jesus Christus hat diesen Maßstab unerschütterlich gesetzt. So, und jetzt kommen noch drei Sätze und dann ist wirklich Schluss. Es ist ein langer Weg, manchmal auch mit vielen Tiefschlägen, manchmal oder sehr oft sogar ziemlich schmerzhaft. Es ist ein Prozess der Veränderung, den wir da durchgehen. es ist ein Prozess des Umdenkens in vielen Lebensbereichen. Es ist ein Weg, und das kann man so sagen, auf dem du nicht viele Gleichgesinnte finden wirst. Es ist manchmal ein sehr einsamer Weg, den auch Jesus ging. Ja, und auch ein Weg, auf dem Leid keine Randerscheinung ist. Aber das ist genau der Weg, den Gott mit uns gehen möchte. Und auf diesem Weg, so bin ich überzeugt, und das sagt auch die Schrift, wirst du wahre Freude erleben, wirst du Trost und Ermutigung von Gott bekommen und wirst du ein Erfülltsein im Herzen erleben, weil du weißt, dass du diesen Weg mit Gott gehst und es sein Wille für dein Leben ist. Und es wird dir ein Wohlgefallen sein und du wirst diesen Weg gerne gehen können, weil du weißt, dieser Weg macht meinem Gott Ehre und das ist das Ziel, das Gott mit mir gehen möchte. Das ist das Ziel für unser Leben. Zum Abschluss, es ist der Weg, den der Mensch geht, der von Gnade ergriffen ist und der verstanden hat, dass Jesus sein Meister ist. Amen.